Ich möchte heute noch weiter ein bisschen zum Thema sichtbare und unsichtbare Welt mit euch teilen. Das haben wir vor einigen Wochen schon angefangen. Und in den letzten Wochen ist es, ja, ich kann das so sagen, ist es mir immer noch wichtiger geworden, dass wir dürfen überhaupt nicht die Welt, die Gemeinde, unsere Nachbar, die Bedürfnisse in dieser Stadt nur mit unseren körperlichen Augen ansehen. Das geht nicht, das bringt nicht, das können wir nicht tun. Ja, wenn wir mit Leuten reden und die sagen, sind sie denn fromm, sind sie gläubig? Was meinen sie damit? Meinen sie, dass ich glaube an diesem oder an jedem? Oder meinen sie, siehst du die Stadt und die Umgebung und dein eigenes Leben auf eine ganz, mit einer ganz anderen Perspektive? Ja? Es ist sehr, so einfach, sich immer wieder zu dieser fassbaren, sichtbaren Welt zurückzukehren oder zu treten. Aber ich bin davon voll überzeugt, Gott will uns herausfordern in eine ganz andere Art und Weise vom Leben. Ein Leben in der unsichtbaren Welt. Als ich 98 in der Kirche am Südstern von Paul zum Predigen eingeladen worden bin, stand ich da oben am Pult und plötzlich musste ich aufhören, weil ich sah das Gesicht von Jesus, so wie im Luft über der Gemeinde. Und es war einer dieser Momente, wo plötzlich die Unsichtbare wurde sichtbar. Und das ist mir nur einmal passiert in meinem ganzen Leben. Aber natürlich, das prägt man. Ja? Man erinnert sich an so eine Erlebnis, so eine Erfahrung. Und es ist mir diese Woche eingefallen, ist das auch ein Teil dieser Geschichte mit sichtbarer und unsichtbarer Welt. Das war für mich eine Erinnerung, dass es gibt so viel mehr als das, was wir spüren oder sehen und anfassen und hören können. Und ich bringe wirklich kein 1, 2, 3 Punkte Ereignis Text heute Morgen, sondern wirklich vielmehr eine Ermutigung, eine Herausforderung, diese Richtung weiterzugehen. Im Matthäus 6 wird über diese zwei Herren geschrieben. Und eigentlich bedeutet das Gott und Mammon. Aber wir können das auch so in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang auch so interpretieren. Wir können nicht unsere körperlichen Augen, so wie auch unsere geistlichen Augen, gleichzeitig vertrauen oder dienen. Ja, die eine wird oft die andere ausblenden. Und das ist für mich so wichtig, dass wir immer wieder die Augen öffnen zur unsichtbaren Welt, damit wir sehen können, was dort passiert. Und wir kennen natürlich die Propheten vom Alten Testament. Und die werden auf Englisch Seer genannt. Das heißt Leute, die sehen. Und ich habe einen Freund gesagt, ja, so würde ich mich nie einschließen als einer, der so einen prophetischen Geist hat oder wirklich Dinge sieht. Und er meinte, aber Nigel, das ist doch klar, jeder Christ ist dazu berufen, in der unsichtbaren Welt einzuschauen und Dinge zu sehen. Es ist klar, die einige haben diese bestimmte Begabung, aber wir sind alle so berufen, in die unsichtbare Welt einzuschauen und das hier auch auf der sichtbaren Welt anzuwenden. Und das ist, wie ich das letzte Mal gesagt habe, das ist auch so wichtig, was wir sehen so her anzuwenden und zu konkretisieren. Und deswegen sind wir denn zum Ende beim letzten Predigt gekommen, zu diesem Punkt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das heißt, Jesus sagt, wo legen wir denn unsere Betonung? Was ist für uns hauptwichtig? Und er meinte, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten, das heißt, wenn wir immer wieder auf der unsichtbaren Welt konzentrieren, dann wird uns alles auf diese Welt klar gemacht werden und das wird uns alles zufallen. Und ich bin denn jetzt weiter in Matthäus und bin zu Kapitel 13 gekommen und habe gedacht, okay, wenn Jesus über Gleichnis redet, dann hat das auch vielleicht etwas uns zu sagen. Und bestimmt die Frage, warum redet Jesus überhaupt in Gleichnisse? Wozu dient das oder lohnt das? Und er meinte, die Jungen traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, das heißt die Jünger. Diese aber ist nicht gegeben, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das klingt ein bisschen unfair. Huh? Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesias erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber, selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also, warum redet denn Jesus in Gleichnisse? Damit wir nicht verstehen? Wahrscheinlich nicht. Das bringt nichts. Ja? Das bringt nichts. Aber so wortwörtlich sagt hier Jesus, diesen aber ist nicht gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Und wer denn sind die diesen von Vers 14? Das sind die Ungläubiger. Was können sie tun? Was für eine Möglichkeit haben sie? Das heißt, diese, die wahrscheinlich hier ausgeschlossen sind. Ja, Jesus sagt, komm mit mir und nimmt die kleine Gruppe zur Seite und erklärt die Bedeutung der Gleichnisse. Aber es ist sehr interessant zu sehen, was machen andere Menschen hier im Neuen Testament? Was macht Zacchaeus im Lukas 19? Was macht Bartimäus in Markus 10? Die beiden waren sozusagen von dieser Gleichniserklärung ausgeschlossen. Sie haben aber was gesehen. Ja? Zacchaeus hat was in Jesus gesehen. Als Zöllner war er natürlich total ausgeschlossen. Aber er wollte wissen. Und hat er dann gesagt, naja, irgendwann wird Jesus zu mir kommen. Irgendwann wird er mir erklären. Nein, das hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Zacchaeus hat einen Baum geklettert. ist raufgeklettert, damit er Jesus sehen konnte. Und auch wahrscheinlich, damit Jesus ihn auch sehen konnte. Das heißt, er wurde aktiv. Er hat was getan. Er hat gezeigt, ich will was von Gott. Ja? Und ich bin mir absolut überzeugt, die Leute, die was von Gott haben wollen und aktiv nach ihm gehen, die werden was finden. Die Leute, die passiv bleiben, werden das nie sehen. Die keine Mühe geben, das werden sie nicht. Bartimäus, Sohn David, erbarme dich mich. Schusch, pass auf, Moment, still, hier ist Gottesdienst, hier darfst du nichts sagen. Aber er schrie noch lauter, Jesus, Sohn Gottes, Sohn Davids, erbarme dich mich. Ja? Bartimäus, das war sehr peinlich, wirklich peinlich. Was war mit ihm? Er hat was gesehen. Natürlich im geistlichen Welt, er war blind, aber trotzdem hat er was gesehen. Hat er im geistlichen Welt gesehen, hier kommt der Retter, hier kommt der Messias, der Christ, der Christus ist hier. Ja? Bartimäus hatte keine körperlichen Augen. Und vielleicht können wir das auch hier was lernen. Ja? Jesus sagt im Johannes, solange dass er sehen konnte, ist nichts passiert. Sobald dass du nicht mehr sehen konnte, dann hat es angefangen. So ein Paraphrase. Ja? Bartimäus, das ist für uns wirklich ein Beispiel, ein Muster, was es bedeutet. Die beiden, Bartimäus und Zacchaeus, haben etwas gesehen im Geist und wollten nicht mehr und wollten mehr verstehen. Ja. Wann redet Jesus im Gleichnis? Damit wir doch verstehen. Aber wir verstehen auch, dass wir ein Teil des Verständnisprozesses sind. Ja? Es ist nicht, dass Jesus sagt, A ist B, jetzt versteht er. Ja? Man muss immer in diesen Prozess eintreten. Es braucht Arbeit. Es braucht Anwendung. Wie ein Kreuzwort, hatte ich gedacht. Ja? Ich bin Fan von, wie sagt man denn, Cryptic-Kreuzworte auf Deutsch? Kreuzworträtsel, ja, okay. Okay, ich bin Fan von diesem Ding. Aber hier bei diesem englischen Cryptic muss man immer zwei Bedeutungen gleichzeitig verstehen. Erste baut die Antwort auf und zweites versteht man das. Also ich gebe dir denn als Clou, als Hinweis, er leuchtet auf der Straße wie Opa. Was ist die Antwort? Okay, zwei Bedeutungen hier. Opa. Und es leuchtet auf der Straße. Man muss wirklich ein bisschen Mühe geben. Ja? Antwort ist natürlich Scheinwerfer. Ja, Opa wirft die Schein den Enkelkinder. Er ist also Scheinwerfer. Ja? Seid ihr jetzt dabei? Ja, schön. Von diesem Hinweis ist doch klar, ja? Aber nur wenn man die Antwort gesehen hat. Ja? Und ich glaube, so ist es mit geistlichem Sehen. Ja? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht und dann plötzlich, bang, ja, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich. Aber jetzt, dass wir das gesehen haben, haben wir gelernt, auch im Geistesprozess, aha, so funktioniert das. Zwei Bedeutungen, eine Antwort. Ja? Und wenn ich noch ein Kreuzworthinweis euch geben würde, dann wäre es denn für euch einfacher. Versteht ihr? Geistliches Sehen muss gelernt werden. Ja? Muss gelernt werden. Es kommt nicht automatisch. Diese Erneuerung unseres Sinnes, davon im Römer 12 geschrieben ist, das ist ein Prozess. Und man geht durch diesen Prozess, indem man die geistlichen Augen immer mehr übt. Es kommt nicht von morgen bis übermorgen, oder? Ja, es kommt nicht automatisch und sofort. Und es ist hochinteressant, warum Jesus hier Jesaja zitiert, um das Unterschied zu erklären. Das Unterschied zwischen Israel, die im Jesaja 6, wovon hier zitiert wurde, absolut gegen Gott waren. Die hatten Gott absolut aufgegeben. Und deswegen schreibt Jesaja, das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen. Das heißt, zu jener Zeit in der Geschichte Israels hatte die Juden sich entschlossen oder entschieden, wir wollen nicht mehr hören, wir wollen nicht mehr sehen. Ja, das brauchen wir, das wollen wir nicht. Und wenn man entscheidet, so wie die Juden, Gott nicht zuzuhören und ihm nicht zu folgen, kann man in der geistlichen Welt nichts verstehen oder eigentlich nicht anfangen. Ja, das ist eine Herzensentscheidung. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Was kommt zuerst? Erst Herz, dann Ohren, dann Augen. Und für mich ist nach wie vor die Herausforderung hier, wie sieht mein Herz aus? Durch die Enttäuschungen, die ich in meinem Leben erlebt habe, bin ich bereit, trotzdem mein Herz zu öffnen, meine Augen zum geistlichen Dingen zu öffnen. Ja? Weil das Herz ist eigentlich der Hauptmann, der kontrolliert, was um Augen und Ohren gemacht wird. Und es ist, man fängt nicht an zu denken, ich sehe nicht mehr, sondern was ist in deinem Herz? Gibt es Enttäuschung in deinem Herz? Gibt es Schmerzen in deinem Herz? Weil damit müssen wir anfangen. Und auch hier interessant, ihr weißt wahrscheinlich, dass für die Juden zur Zeit von Jesus hatten sie eine Übersetzung vom Alten Testament in Griechisch, heißt Septuaginta. Und Septuaginta ist manchmal anders, bisschen anders als die ursprüngliche hebräische Text. Wenn man Jesaja 6 im Alten Testament liest, es ist mehr wie ein Fluch. Ja? Das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Augen werde ich schwer machen und ihre Ohren werde ich schwer machen und ihr Augen werde ich schließen. Das heißt, Jesus sagt, Gott sagt, ich mache die Augen zu, ich mache das Herz zu. Ja? Aber im Septuaginta ist mehr als nur Tatsache. Das Herz ist verstockt, die Augen sind geschlossen. Und das sagt mir, ja, wenn wir entscheiden, unsere Herzen zu schließen, dann macht Gott mit. Und er macht denn unsere Augen blind und unsere Ohren dumm. Ja, wenn wir aber entscheiden, nein, ich werde mein Herz öffnen, dann macht er auch mit und öffnet uns die Augen und das Herz. Und ich muss auch sagen, vom Neuen Testament können wir sehen, nur mit den Augen zu sehen, reicht nicht. Die Zeit fehlt heute, in alle diese Richtungen und Bibelverse zu gehen, das könnt ihr natürlich zu Hause machen. Ich finde das immer interessant, dass das Zwischenspiel zwischen Lukas 16 und Johannes 12. In Lukas 16 ist das Gespräch zwischen Abraham und Dives, der reiche Mann. Und der sagt, der reiche Mann liegt in der Hölle und will, dass das Lazarus, der arme Mann, zu ihm kommt. Und Abraham sagt, es bringt nichts, es bringt nichts. Auch wenn ein Mann von dem Tod auferweckt, wird die Leute ihm nicht glauben. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass in beider Bibelverse her ist das Wort Lazarus benutzt. Weil wir lesen natürlich im Johannes, dass ein Mann Lazarus wird doch von dem Toten auferweckt und wird auch nicht geglaubt. Ja? Johannes 12, 9 bis 11 spricht von den Juden, die Lazarus töten wollen. Ja? Nicht, dass sie glauben wollen in Jesus, weil er Lazarus von dem Toten auferweckt hat, sondern sie wollen ihn töten. Weil sie waren vor ihm so eine Herausforderung. Nur mit den Augen zu sehen, reicht nicht. Und das ist für uns mit unserer Ausbildung, unserer Umwelt schwierig. Ja? Unsere Weltanschauung, diese moderne Weltanschauung, sagt uns, ihr könnt, wenn ihr möchtet, ein bisschen über übernatürliche Dinge und unsichtbare Dinge denken. Aber das ist immer nur Nebenschau. Das ist immer nur, ja, interessant, wenn du wirklich das machen willst. Aber das spielt keine Rolle in dem echten Leben. Ja? Und da, so sind wir groß geworden, so sind wir erzogen worden, so sind wir geprägt. Ja? Aber nur mit den Augen zu sehen, reicht nicht. Paul hat letzte Woche auch dieser Diener Gehasi erwähnt und ich habe das das auch in der mein letzter Epheser-Predigt erwähnt. Aber ich finde diese Geschichte so krass, so unglaublich schön. Das müssen wir nochmal heute Morgen lesen. Und der Diener des Mann Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr. Das könnte man hören, ja. Was hat er mit seinen Augen gesehen? O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elise betete und sprach, Herr, öffne ihn die Augen. Öffne ihn die Augen. Das haben wir heute Morgen gesungen. Öffne mir die Augen. Öffne uns die Augen. Herr, öffne ihn die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe. Er sah und siehe, ja, Wortspiel hier. Da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Wenn man den Kapitel vorher liest, ist sehr interessant von Gehasi, weil dort wird erzählt, wie Gehasi gegen den Wünschen von seinem Herr dem anderen Mann nachgelaufen ist und wollte von ihm was haben. Ja? Elisa wollte kein Lohn, kein Geschenk von diesem Mann, dem er geheilt hat, bekommen. Aber Gehasi hatte gedacht, nee, das geht nicht. Es ist völlig unrecht, dass mein Herr nichts von ihm bekomme. Ich werde trotzdem was von ihm haben. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Was können wir hier lernen? Wir sehen, dass Gehasi gar nicht bereit war, in die unsichtbare Welt einzuschauen. Er konnte es nicht. Was können wir von den Kapitel vorher lernen? Er wollte Dinge so auf eine weltliche Perspektive interpretieren. Elisa aber nicht. Elisa hat diese himmlische Perspektive. Und deswegen war es für den Diener, für Gehasi, unmöglich, die feurigen Rosse und Wagen um Elisa her zu sehen. Ja, und deswegen musste Elisa für ihn beten. Frage dann, brauchen wir auch Gebet? Muss für uns gebetet werden, bevor wir in die geistliche Welt einsehen können? Sind wir wie die Jünger, für wem die Gleichnisse schon veroffenbart worden sind? Oder sind wir wie die anderen, die keine Ahnung hatten? Wir sind mit dem Geist erfüllt. Der Geist öffnet uns schon die Augen. Es ist nur eine Entscheidung von uns, ob wir das haben wollen oder nicht. 2. Korinther 4: Ist nun uns aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt der Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums vor der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Sind alle Ungläubiger körperliche blind? Nein. Nein. Wie können wir das denn, diese Vers, verstehen? Muss bedeuten geistlich blind. Denn der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht. Hier sehen wir, was für uns möglich ist, was für die Welt unmöglich ist. Kolosser 3, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Das ist Luther, Neue Genfer übersetzt. Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt aufrichten, so sucht, was droben ist. Das ist nicht selbstverständlich. Das passiert nicht automatisch, nur weil wir unser Herzen, unser Leben Jesus gegeben haben. Das liegt an unserer Entscheidung. Sucht, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Für Paulus ist hier klar und eindeutig, weil unser Leben in Jesus verborgen ist, dass wir auf himmlische Dinge uns ausrichten sollen. Es ist klar, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir gehören Jesus. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Und dann Epheser 1, wo wir vor, ich weiß nicht wie viele Wochen angefangen haben, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Wahrheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Dass er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Ja? Körperlich haben diese Worte überhaupt keinen Sinn. Ja? Das Herz hat keine Augen. Ja? Aber Paulus will, dass die zwei zusammenkommen. Herz, Verstand. Herz ist für ihn der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Ja? Und dass dieser Herz erleuchtete Augen hat, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Ja? Damit diese Erneuerung unseres Sinnes wirklich passiert. Und zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wenn wir nur anfangen, mit den geistlichen Augen in die himmlische Welt anzuschauen, kommt Offenbarung, ja, kommt Geheimnisse, kommt Ermutigung und kommt ein neuer Anker für unsere Seele, damit wir feststehen können. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, Glaube, das heißt, ich habe was gesehen, das nicht zu sehen ist. Ich habe was gehört, das nicht zu hören ist. Und in Christus habe ich was verstanden, das nicht zu verstehen ist. Das braucht Arbeit, das braucht Anwendung. Das lernen wir wie ein Kreuzworträtsel durch einen Prozess anzuwenden. Und auf diesen Weg würde ich euch gern einladen, mit mir weiterzugehen in dieser unsichtbaren Welt. Amen.